Deutschlandfunk. Sport.
Es ist ja inzwischen wissenschaftlich untersucht, dass bei den Spielen ohne Zuschauer der Heimvorteil wegfällt und dass es zu weniger emotionalen Ausbrüchen und Streit kommt. Nicht so gestern Abend im Heimspiel von Tabellenzwölften Werder Bremen gegen den 4. Eintracht Frankfurt. Da gab es auch ohne Fans im Stadion einen Heimsieg der tabellarisch unterlegenen Mannschaft und eine ziemlich hitzige Atmosphäre. Die beiden Trainer stritten auch noch nach dem Spiel munter weiter, wie Klaus Wilkens berichtet.
Im Spielertunnel auf dem Weg in die Kabine wurde es noch einmal laut, auch wenn Werder-Trainer Florian Kohfeldt daraus keine große Sache machen wollte.
Wir haben ganz kurz geredet.
Es ist Fußball. Wir geben uns die Hand und dann ist gut. Ich liebe das, wenn so Emotionen da sind. Was regen wir uns denn alle so auf? Darum kommen wir doch. Also, alles gut.
Auch sein Trainerkollege Adi Hütter, der sich während des Spiels mehrfach über die lauten Rufe von der Bremer Tribüne beschwert hatte, fand zu seiner inneren Ruhe zurück.
Wenn man nach Bremen kommt, weiß man, was uns erwartet. Und es ist auch ein emotionaler Verein. Alles gut. Wir haben einfach den Kampf heute nicht angenommen, so wie es ist gehört. Deswegen haben wir
auch
verloren.
Auch die drei Treffer des Spiels hatten für Gesprächsstoff gesorgt. Das frühe Frankfurter Tor durch André Silva hätte nicht fallen dürfen, da es nach einer unberechtigten Ecke erzielt wurde. Und die Bremer Treffer durch Gebre Selassie und Sargent wurden erst nach Eingreifen des Videoschiedsrichters gegeben.
Der 23. Spieltag geht heute weiter mit diesen Begegnungen. Bayern München gegen den 1. FC Köln, Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld, VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC, VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04. Und beim Königsblauen Krisenclub gibt es offenbar weiter viel Unruhe. Mehrere Medien berichten, dass Führungsspieler in dieser Woche vor der Partie in Stuttgart die Ablösung von Trainer Christian Groß gefordert haben. Die sportliche Führung um Sportvorstand Jochen Schneider das aber abgelehnt hat. Vom Club gab es bisher keinen Kommentar dazu. Groß hatte kurz vor dem Jahreswechsel bereits als vierter Schalke-Trainer dieser Saison übernommen. Ja, fehlt noch das Abendspiel. Das lautet RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf gab es bisher noch keine Medaillen für das deutsche Team. Am nächsten dran war Kombinierer Erik Frenzel auf Platz 4 im Wettbewerb von der Normalschanze.
Ja, also ich glaube, für den Einstieg kann man erstmal nicht unzufrieden sein. Es hat eine Kleinigkeit auf der Schanze gefehlt. Auch zum Schluss eine Kleinigkeit auf der Runde, wo ich sage, da hätte ich gerne noch ein paar Körner mehr auf der Seite gehabt, um einfach ja, da wirklich um die Medaillen bis zum Schluss mitkämpfen zu können. Das war ein bisschen ärgerlich.
Es gewann Titelverteidiger Jarl Magnus Rieber aus Norwegen. Und beim Teamwettbewerb der Skispringerinnen war es am Ende Platz 5 für die Titelverteidigerinnen. Um Lokalmatadorin Katharina Althaus den Sieg sicherte sich Hauchten Österreich. Heute ist der Wettkampftag vollgepackt und es gibt eine Premiere. Die letzte Disziplin, die nur von Männern ausgeübt wurde, gibt es jetzt auch bei den Frauen. Thorsten vom Wege.
Die nordischen Kombiniererinnen kämpfen zum ersten Mal um weltmeisterliches Edelmetall. Die klare Favoritin kommt aus den USA und heißt Tara Gerlti-Moats. Im Langlauf muss man auf Starterinnen und Starter aus Norwegen blicken, wenn man nach Medaillenkandidaten im sogenannten Skiathlon sucht. Also 30 Kilometer bei den Herren, 15 bei den Frauen, jeweils halb und halb in der klassischen bzw. freien Technik gelaufen. Und dann wäre noch die Entscheidung auf der kleinen Schanze bei den Männern. Das ist wohl der einzige Bewerb mit echten Möglichkeiten für die Gastgeber aufs erste Edelmetall bei diesen Titel kämpfen.
Seit Jahrzehnten ist bekannt, wie Leistungssportler der DDR mit unerlaubten Methoden behandelt wurden, um Medaillen zu gewinnen. Aber dass nach Expertenschätzung auch mehrere hundert Freizeitsportler unwissentlich gedopt wurden, quasi als Versuchskaninchen, war bisher unbekannt. Peter Wosny berichtet.
In der Dokumentation berichtet unter anderem Hobbyläufer Hans-Albrecht Kühne aus Güstrow über seine Zeit als Proband am Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig. Dort unterzog er sich zwischen 1974 und 1977 zahlreichen Experimenten, die den Stars des DDR-Sports nicht zugemutet werden sollten. Unter anderem wurden ihm Gewebeproben aus Muskeln und Leber entnommen, also Biopsien durchgeführt. Kühne wurde seinen Aufzeichnungen zufolge auch mehrfach und in viel zu hohen Dosierungen das anabole Steroid Depo-Turinabol verabreicht. Kühne notierte in seinem Tagebuch außerdem die Vergabe der nicht zugelassenen Substanz STS 648. Die Recherchen der ARD-Doping-Redaktion decken auch Versuchsreihen in anderen Sportarten auf.
Peter Wosny berichtete.